Alors, bonjour.
Guten Morgen.
Qui c'est qui était là hier soir?
Wer war gestern Abend schon hier?
Ok, la plupart. Pour faire un petit rattrapage pour ceux qui n'étaient pas là, de quoi on a parlé?
Um ganz kurz zu sagen, zu erzählen von dem, was wir gestern gesprochen haben.
Ouais, de l'histoire des maisons de prière.
Von der Geschichte der Gebetshäuser.
On a parlé du fait que les maisons de prière, ce n'était pas une idée moderne du 21e siècle.
Wir haben gesagt, dass Gebetshäuser nicht einfach eine neue Idee des 21. Jahrhunderts sind.
Mais que depuis l'époque du peuple d'Israël, à travers toute l'histoire de la première église et toute l'histoire de l'église, il y a une histoire de maison et de communauté de prière.
Sondern dass durch die ganze Kirchengeschichte hindurch es immer verschiedene Gemeinschaften gab, wo gebetet wurde.
Qu'est-ce que ceux qui étaient là, quelques-uns, qu'est-ce que vous gardez de plus fort ou qu'est-ce qui vous a le plus parlé?
Für die da waren, was hat euch am meisten bewegt gestern? Die Kreativität der Gebetsbewegung. Die Auswirkungen auf die Welt, die sie umgab. Es macht nichts, wenn man was daneben tut. Wir fangen einfach wieder neu an. Ja, ein mobiles Gebetshaus, was einige hatten, ja. Der Wille fortzufahren. Gott wünscht uns. Ein Lebensstil, der durch Anbetung geprägt wird. Bereit sein, ihm alles zu opfern.
Super, ça vous fait un petit résumé rapide. Mais ça nous plonge dans l'inspiration de cette histoire de maison et de communauté de prière.
All das, das tut uns, das, mit dem tauchen wir wirklich ein in diese Geschichte der Gebetshäuser.
Souvent on parle de maison de prière plutôt que de communauté de prière.
Oftmals reden wir von einem Gebetshaus und nicht von einer Gebetsgemeinschaft.
Mais avec le temps en fait on réalise de plus en plus que ça va vraiment ensemble.
Aber mit der Zeit merken wir immer mehr, dass es einfach zusammengehört.
En général, quand on parle de maison de prière, on parle d'un lieu qui est mis à part.
Wenn wir von einem Gebetshaus reden, normalerweise reden wir von einem Ort, der für das wirklich abgestellt ist.
Qui est un lieu ouvert pour des gens qui viennent pour des périodes de temps chercher la face de Dieu, pour l'adorer, pour le prier.
Ein Gebetshaus ist eigentlich ein Ort, der offen ist, wo die Leute kommen können und vor Gottes Angesicht treten können.
Et dans ces maisons de prière, on va vivre une dimension d'intimité avec Dieu.
Und in diesen Gebetshäusern können wir diese Dimension der Intimität mit Gott erleben.
On va vivre des temps d'adoration, on va vivre des temps d'intercession.
Wir werden Anbetungszeiten haben, wir werden Fürbittezeiten haben.
On va être à l'écoute de Dieu et de ce qu'il a à nous dire.
Und wir werden auf Gott hören können. Wir können in den Gebetshäusern hören, was Gott uns zu sagen hat.
Donc il y a une réelle dimension prophétique dans les maisons de prière.
Da gibt es wirklich eine ganze prophetische Dimension in diesen Gebetshäusern.
Et puis on va aussi être à son écoute pour de la sagesse, des révélations, de la créativité qu'on va pouvoir libérer à l'extérieur.
Und wir werden auch, da wir auf ihn hören, diese Kreativität, die er uns gibt, außerhalb des Gebetshauses freisetzen können.
Donc pour parler de maison de prière, c'est vrai qu'on parle d'un lieu où on se rassemble.
Und wenn wir von einem Gebetshaus reden, reden wir meistens von einem Ort, wo wir uns treffen.
Après, une maison de prière, ça vit avec les gens qui sont dedans.
Aber eigentlich lebt das Gebetshaus ja mit den Leuten, die da dort sind.
Et des fois, il y a des maisons de prière qui ont des super locaux, mais s'il y a personne à l'intérieur, il y a pas vraiment de maison de prière.
Manchmal haben wir vielleicht Gebetshäuser, die super Locations haben, aber wenn da niemand reingeht, dann bringt es auch nichts.
Et inversement, s'il y a des gens qui ont à cœur cette dimension de maison de prière, à un moment donné, ils doivent avoir un lieu pour se rassembler.
Und andersrum, wenn es wirklich Leute gibt, die das am Herz haben, ein Gebetshaus zu haben, dann brauchen sie auch einen Ort, wo sie sich treffen können.
Donc de plus en plus, cette dimension de maison de prière et la dimension de communauté de prière ou de communauté prophétique, c'est on en parle ensemble.
Und immer mehr ist es so, dass wir von dieser Gesellschaft der Betenden und der Gebetshäuser gleichzeitig reden in einem Atemzug mit der prophetischen Gemeinschaft.
Et si on avait eu plus de temps, on aurait pu parler de différents niveaux de maisons de prière.
Und wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, hätten wir auch von diesen verschiedenen Dimensionen der Gebetshäuser reden können.
Parce que la maison de prière, ça commence déjà en moi.
Weil das Gebetshaus fängt eigentlich schon in mir an.
dans l'endroit où je suis un temple pour le Saint-Esprit.
Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes.
Et où il y a une vie d'adoration et de prière qui commence à l'intérieur de moi, dans ma vie personnelle.
Und in mir fängt dieses Gebetsleben und dieses Anbetungsleben an.
La Bible décrit aussi la famille quand même comme un endroit où il y a un autel qui doit être construit pour l'Éternel.
Und die Bibel beschreibt auch die Familie als diesen Ort, wo wir ein Hotel, ein Opfertisch aufbauen.
Et une maison, peut devenir une forme de maison de prière en tout cas.
Und eine Familie kann auch eine Art Gebetshaus werden.
Et puis après l'église quand même aussi une forme de maison de prière.
Und wir können auch die Gemeinde nicht vergessen. Die Gemeinde ist auch eine Art von Gebetshaus.
Et où elle répond vraiment à cet appel de Dieu de l'adorer et d'intercéder.
Und auch da wollen wir einfach Gottes Ruf antworten, ihn anzubeten.
Et puis après il y a cet aspect que Dieu est en train spécialement de réveiller dans ces derniers temps d'une maison de prière qui est une œuvre en elle-même.
Und dann gibt es diese andere Dimension, die jetzt vor allem in unserer Endzeit ist, wo es auch Gebetshäuser gibt, die einfach für sich dastehen.
Et qui permet à des chrétiens de différents arrière-plans, de différentes nations, de différentes générations de se rassembler.
Und in diesen Gebetshäusern können wir als Christen von verschiedenen Gemeinschaften, von verschiedenen Backgrounds zusammenkommen und ihn anbeten.
Pour servir la présence de Dieu ensemble et être à son écoute ensemble.
Und wir können zusammen Gottes Gegenwart dienen und ihn anbeten.
Et chacune de ces dimensions a son importance et on a besoin d'y grandir.
Und all diese verschiedenen Dimensionen des Gebetshauses ist wichtig und wir müssen in all diesen Dimensionen wachsen.
Et aujourd'hui, les maisons de prière, comme on en parle, elles sont vraiment l'expression d'un corps qui reprend sa place ensemble dans l'adoration et l'intercession.
Und heute, wenn wir von einem Gebetshaus reden, ist es auch wirklich der Geist, diese Einheit des Geistes, des Leibes, wo wir zusammen Gott anbeten.
Du coup, les maisons de prière, ça nous renvoie vraiment à cette notion de corps.
Und da ist wirklich diese Dimension, Gebetshaus, wir sind ein Körper, ein Leib.
Il y a une onction corporative qui est là.
Es gibt eine spezielle Salbung auf diesen Leib.
Il y a une écoute aussi corporative qu'on y développe.
Und es ist auch ein gemeinschaftliches Hören.
Ça nous fait beaucoup sortir d'une forme d'individualisme qui est très propre à la société occidentale.
Und in unserer westlichen Gesellschaft sind wir ja sehr Individualisten und das macht auch, dass wir da rauskommen aus dieser Individualität.
Ou en général, quand on parle d'adoration et d'intercession, on parle de quelque chose qui est surtout l'adoration ou d'intimité. On est plutôt dans quelque chose de privé en fait et de personnel.
Und wenn wir von Anbetung sprechen, oftmals ist es so, dass es etwas Personelles, etwas für uns ist, etwas, was nur uns betrifft erstmals.
C'est un peu la même chose pour notre écoute de Dieu. En général, quand on parle d'écoute de Dieu, on a notre premier, on a plus tendance à parler d'une écoute de Dieu personnelle. Qu'est-ce que Dieu me dit à moi?
Und wenn wir sagen, dass wir Gott hören, oftmals betrifft es auch nur diese Dimension. Was sagt Gott mir persönlich?
Les maisons de prière, elles révèlent une attente de Dieu de vivre ça en tant que corps.
Aber das Gebetshaus erweckt auch wirklich diese Art, wo Gott uns sagen will, wir wollen das gemeinsam erleben als ein Leib.
C'est pas juste chaque personne qui va plus loin dans une dimension d'adoration et de prière, mais c'est ensemble qu'on va plus loin.
Es ist nicht nur jede einzelne Person, die in diese Dimension des Gebets reingeht, sondern alle zusammen gehen wir da hinein.
Et c'est pas juste mon écoute de Dieu, c'est notre écoute ensemble.
Also ist es nicht nur, was ich von Gott höre, sondern was wir zusammen von Gott hören.
Et puis comme on l'a vu hier, à un moment donné, ça sera aussi notre obéissance ensemble.
Und wir werden auch sehen, dass es unser auch gemeinschaftliches Antworten, was auf Gottes Wille ist, dass wir gehorsam sind.
Et du coup, je veux lire ce psaume qui est sur le flyer de ce week-end, qui est le psaume 133.
Ich werde jetzt den Psalm 133 lesen, da war ja auf den Flyern drauf von diesem Wochenende. Oui, et après je lis en entier.
Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité.
Siehe, wie gut und wie lieblich es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. wie das kostbare Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit.
C'est un psaume qu'on connaît bien et qu'on a souvent lu pour parler d'unité et de relations les uns avec les autres.
Und diesen Psalm kennt man eigentlich sehr gut und wir benutzen den oft, wenn wir über Einheit reden.
Et souvent, on a un mille en face sur le premier verset qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble.
Und oftmals wird dieser Fokus auf den ersten Teil des Verses gelegt, wo gesagt wird, ach wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht zusammen sind.
En réalité, c'est pas toujours vrai, de temps en temps il y a des problèmes.
Aber in der Realität stimmt das nicht immer, manchmal gibt es auch da Probleme.
Mais bon, quand même, c'est on essaie de dépasser nos problèmes et d'expérimenter cette douceur et ce bonheur de demeurer ensemble.
Aber trotzdem, wir versuchen ja über unsere Probleme hinwegzugehen und dieses wirklich auszuprobieren und zu leben, dass wir zusammen beieinander sein können.
Mais dans ce psaume, en fait, cette relation, cette unité, elle n'est pas une fin en elle-même.
Aber in diesem Psalm ist es eigentlich nicht so, dass diese Einheit das endgültige Ziel ist.
Et après, il y a l'explication de ce qu'elle est et pourquoi elle est là.
Und es wird hier auch beschrieben, was diese Einheit ist und wieso sie da ist.
Elle est une huile précieuse.
Sie ist ein kostbares Öl.
Et elle descend sur la barbe de quelqu'un. Ça, c'est spécial.
Und dieses Öl fließt herab auf einen Bart von jemand.
Elle descend sur la barbe d'Aaron.
Sie fließt auf den Bart von Aaron.
Alors, c'est David qui a écrit ce psaume. Et à l'époque de David, Aaron, il est un peu mort. Il est un peu mort.
David hat diesen Psalm geschrieben und zu Davids Zeiten ist Aaron so ein bisschen tot eigentlich.
Mais Aaron, c'est quelqu'un de spécial. C'est qui Aaron?
Aber Aaron ist jemand ganz spezieller. Wer ist Aaron eigentlich?
Le frère de Moïse.
Der Bruder Moses.
Ouais, c'est le premier souverain sacrificateur de l'histoire du peuple d'Israël.
Er ist der erste hohe Priester von dem Volk Israel.
Et en fait, ça, si on lit ce psaume dans son ensemble, on voit que cette communauté des frères ensemble, c'est une huile qui descend sur le souverain sacrificateur.
Und wenn wir diesen Psalm lesen, sehen wir, dass diese Gemeinschaft, die da zusammen ist, das ist ein Öl, das über den Bart von dem hohen Priester fließt.
C'est une onction, il y a une onction qui est là. On peut parler, l'huile, c'est une expression d'une manifestation du Saint-Esprit.
Und da ist eine Salbung, denn das Öl ist ja auch diese, ja, drückt diesen Heiligen Geist aus.
Et qui est lié à la prêtrise, qui est lié à la sacrificature.
Und all das führt uns zurück zur Priesterschaft.
On en reparlera un peu plus tard. Et puis l'autre chose qui se passe, c'est que cette habitation des frères ensemble, elle déclenche quelque chose au verset 3.
Und all das, dass wir gemeinsam zusammen sein können, das weckt etwas.
Elle déclenche la bénédiction de Dieu et une bénédiction éternelle.
Das weckt Gottes Segen auf uns aus, ein ewiger Segen.
Donc c'est pas un psaume qui parle juste d'être un peu des potes, on s'aime bien, on est content d'être ensemble, c'est trop bien.
Also es ist nicht nur einfach ein Psalm, worum es geht. Ja, wir sind alle schön, gut und lieblich zusammen und uns geht's gut.
C'est un psaume qui parle du besoin de se rassembler effectivement entre frères et sœurs comme un corps.
Es ist ein Psalm, der wirklich auch über dieses Bedürfnis spricht, dass wir als ein Leib zusammenkommen sollen.
De demeurer ensemble, demeurer, c'est fort, hein. Ça veut dire que je fais pas que passer.
Und zusammen bleiben sollen. Also ich gehe einfach nicht nur vorbei.
Et quand ça se passe, il y a une onction sacerdotale qui revient sur nous.
Und wenn wir das tun, dann kommt diese Salbung, die auf uns
ist. Il y a une onction pour la prêtrise, pour le service de la présence de Dieu qui revient.
Da gibt diese Salbung der Priesterschaft und Gottes Gegenwart zu dienen, die auf uns fließt.
Il y a aussi une bénédiction éternelle.
Und daraus fließt dieser ewige Segen.
Et dans la Bible, quand on parle de quelque chose d'éternel, on en parle, il y a deux sens à ça.
Und wenn wir in der Bibel von etwas Ewigem reden, da gibt es zwei verschiedene Richtungen.
Il y a ce sens d'une bénédiction éternelle, ça veut dire une bénédiction qui dure
jusque
dans l'éternité.
Ein ewiger Segen ist ein Segen, der bis in die Ewigkeit hinein währt.
Quelque chose qui n'est pas éphémère.
Etwas, was nicht nur einfach kurzlebig ist.
Quelque chose qui va rester.
Etwas, was bleiben wird.
Mais c'est aussi une bénédiction qui a le goût, qui a la qualité, qui a la nature des choses éternelles.
Aber es ist auch ein Segen, der die Art und die Natur, der die Art hat eines etwas Ewigen, etwas, was bleibt.
C'est une bénédiction qui a en elle la nature des choses éternelles de Dieu.
Es ist ein Segen, der in sich trägt diese Natur der ewigen Dinge Gottes.
Qui porte en elle la nature de l'atmosphère de l'univers de Dieu.
Sie trägt in sich die Natur, die Eigenschaft Gottes Universums.
De sa puissance, de sa plénitude.
Seiner Macht, seiner Ganzheit.
Une bénédiction éternelle, c'est une bénédiction qui contient la plénitude de ce que Dieu peut apporter.
Ein ewiger Segen ist ein Segen, der in sich trägt dieser Aspekt der Ganzheit Gottes.
Qui sera pleinement révélé au moment où Jésus revient.
Dieser Segen wird uns vollkommen aufgetan werden, wenn Jesus wieder zurückkommt.
Mais que Dieu nous fait connaître déjà aujourd'hui.
Aber schon heute können wir da hineinkommen und
Donc, il y a une question de durée, mais il y a aussi une question de qualité.
Also gibt es einmal diesen Aspekt der Dauer, aber auch diesen Aspekt der Qualität.
Il y a de la matière, il y a de la consistance, il y a quelque chose de spécial dedans, en fait.
Es ist konsistent, da ist etwas Spezielles in diesem Segen.
Quelque chose de puissant.
Etwas Kräftiges.
Qui est une sorte de bénédiction dont le monde a besoin aujourd'hui.
Und das ist ein Segen, den die Welt heute wirklich braucht.
C'est pas juste quelque chose de superficiel, c'est pas une petite bénédiction comme ça où Dieu nous fait un peu du bien.
Es ist nicht nur etwas Oberflächliches, das uns einfach gut tut.
C'est le bien de Dieu qui est déversé dans sa plénitude pour nous.
Sondern es ist wirklich Gottes Güte, die über uns ausgegossen wird.
Donc il y a un grand enjeu en fait à demeurer ensemble.
Also ist betrifft das wirklich ein großes Challenge, zusammen zu bleiben.
Il y a un grand prix en fait, une grande récompense.
Und es gibt einen großen Preis auch dafür.
Et ça va être un peu notre apprentissage jour après jour d'apprendre à grandir là-dedans.
Und wir müssen tagtäglich lernen, einfach da hineinzukommen und da zu wachsen.
Et de passer par-dessus tout ce qui peut être difficile dans nos relations et dans notre chemin les uns avec les autres.
Und über all die Schwierigkeiten, die wir vielleicht miteinander haben, einfach drüber hinwegzugehen.
Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu travaille toujours au travers d'équipes, de communautés.
Weil eine Sache ist klar, Gott arbeitet immer durch Teams, durch Gemeinschaften.
Dieu lui-même est une équipe quand même. Il est une communauté en lui-même déjà.
Gott selber ist eine Gemeinschaft, ein Team.
La nature de Dieu, c'est cette communauté de la Trinité.
So seine Art, wie er ist, das ist diese Dreieinigkeit.
Et c'est ce qui donne toute sa puissance et ce qui donne toute sa plénitude à qui est Dieu pour nous aussi, en tant que Père, que Fils, que Saint-Esprit.
Und das gibt auch all seine Kraft und seine Ganzheit, wenn wir verstehen dann, wer Gott ist. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist.
Quand Dieu va décider de se révéler et de rétablir, en tout cas d'établir une alliance avec l'humanité, il va pas le faire juste au travers d'une personne.
Und wenn Gott dann sagt, ich will mit der Menschheit wieder diesen Bund machen, dann macht er es nicht nur durch eine Person.
Il choisit une personne, il va aller chercher Abraham.
Er wählt eine Person aus, er geht zu Abraham.
Mais en fait, il va prendre toute sa famille déjà.
Aber er nimmt schon mal seine ganze Familie von Abraham.
Du coup, ça devient pas juste l'histoire d'Abraham, mais ça devient l'histoire d'Abraham, du fils d'Abraham, du petit-fils d'Abraham.
Also es ist nicht nur die Geschichte von Abraham, sondern die Geschichte von Abraham, seinem Sohn, seinem Enkel.
Et quand Dieu va se présenter, il le dit d'ailleurs, il dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Und wenn Gott sich vorstellt, sagt er ja auch immer, ich bin der Gott von Abraham, Isaac und Jakob.
Il attache son nom à une communauté qui est transgénérationnelle.
Sein Name hängt an dieser Gemeinschaft, die über die Generation hinweggeht.
Et puis de cette famille, il fait un peuple.
Und von dieser Familie macht er ein Volk.
Et au travers de ce peuple, il révèle son alliance.
Und durch dieses Volk wird sein Bund offenbar.
Et dans ce peuple, il va faire naître le Messie.
Und in diesem Volk wird er den Messias gebären lassen.
C'est pareil plus tard quand le Nouveau Testament nous parle de la notion d'église, on parle d'une famille, on parle d'une épouse, on parle d'un corps. Il y a toujours ce rapport à quelque chose de très communautaire et de très collectif.
Auch im Neuen Testament, wenn wir dann von dieser Gemeinde sprechen, von diesem Leib, dann ist immer etwas, wo auch von dieser Dimension der Gemeinschaft und der Gesellschaft gesprochen wird.
Donc il faut extirper de nous toute cette vision du monde très individualiste.
Also diese Weltvision, wie sie heute ist, sehr individualistisch, sehr auf sich selbst bezogen, die müssen wir wirklich aus uns rausbringen.
Parce qu'on peut transporter une mentalité individualiste même dans une maison de prière.
Weil diese selbstbezogene Mentalität können wir auch ins Gebetshaus mit hineinnehmen.
On peut avoir une maison de prière où je viens pour moi.
Wir könnten ein Gebetshaus haben, wo ich für meiner selbst komme.
Et de temps en temps, dans certains temps de nos maisons de prière, de temps en temps, en fait, on n'est pas une communauté, on est juste chaque personne qui vit un peu son truc de son côté.
Und manchmal ist es so in einem Gebetshaus, dass wir nicht wirklich eine Gemeinschaft sind, dass wir einfach verschiedene Leute sind und jeder erlebt etwas mit Gott für sich selbst.
Et par moments, ça va, c'est important, on a besoin d'une dimension d'intimité personnelle.
Und manchmal ist es auch wichtig, wir brauchen diese Dimension, etwas für uns selbst zu erleben.
Mais on peut pas en rester là, on a besoin d'apprendre à fonctionner comme un corps.
Aber wir können dort nicht stehen bleiben, wir müssen lernen, als ein Leib zu agieren.
Et si tout d'un coup Dieu est en train de faire quelque chose, il parle à quelqu'un pendant une veille de maison de prière.
Und wenn Gott auf einmal während einem Gebetshausset zu jemanden spricht,
il libère une parole ou il ouvre un moment spécial.
Wenn er ein Wort freisetzt und einen speziellen Moment auftut.
Et il nous appelle à aller avec ça, à nous joindre à ça.
Dann ruft Gott uns auch alle gemeinsam dort mit hineinzugehen.
On sort à ce moment-là tout d'un coup si Dieu vient et qu'il veut faire quelque chose avec nous, on est plus là juste en tant que personne.
Wenn Gott uns ruft und uns sagt, geht damit hinein, dann sind wir nicht mehr nur hier als Individualisten, als einzelne Personen.
On devient réellement un corps qui sert sa présence et qui sert sa parole dans l'obéissance.
Denn dann werden wir wirklich ein Leib, der seine Gegenwart dient.
Avec des onctions différentes, avec des appels différents.
Mit verschiedenen Salbungen, mit verschiedenen Callings.
Et où chacun finalement peut recevoir une partie de ce que Dieu est en train de faire.
Wo eigentlich jeder ein kleiner Teil von dem bekommen kann, was Gott gerade tut.
Et dans les maisons de prière, on a besoin de trouver cet équilibre entre des moments où effectivement il y a de la place pour chacun pour cultiver et développer une intimité personnelle avec Dieu.
Und in den Gebetshäusern müssen wir dieses Gleichgewicht finden, dass auf der einen Seite eben dieser Platz ist, dass wir etwas persönlich mit Gott erleben können und Intimität mit ihm haben können.
Mais des moments où c'est pas moi, c'est nous.
Aber es gibt eben auch diese Momente, wo es nicht um mich geht, sondern um uns.
Et puis où on va fixer ensemble les yeux sur ce que Dieu fait, sur ce qu'il dit.
Und wir werden gemeinsam unsere Augen fixieren auf das, was Gott sagt.
Et on va avancer ensemble là-dedans.
Und werden gemeinsam darin vorwärts gehen.
Et s'il y a un temps d'intercession, on va tous intercéder.
Und wenn es eine Fürbittezeit gibt, werden wir alle gemeinsam fürbitten.
Et s'il y a un temps de proclamation, on va tous proclamer.
Und wenn es eine Proklamationszeit gibt, werden wir alle gemeinsam proklamieren.
Et s'il y a un temps de joie, on va rentrer dans la joie.
Und wenn es eine Zeit der Freude gibt, werden wir alle gemeinsam in diese Freude hineingehen.
Et ça nous fait pas du tout plaisir.
Und das ist etwas, was uns nicht unbedingt erfreut.
Tout de suite, il y a un petit truc en nous comme ça, okay, ah oui, non, mais moi, je veux pas être obligé de faire un truc que je sens pas.
Weil da ist einfach etwas in uns, wo sagt, nein, ich will aber nicht etwas tun, was ich im Moment gar nicht spüre, nur weil ich es tun soll.
On a besoin de choisir et on a besoin de garder notre individualité.
Wir wollen selber aussuchen, was wir tun und unsere Individualität bewahren.
C'est sûr qu'on va obliger personne.
Natürlich werden wir niemanden dazu zwingen, etwas zu tun.
Quoique moi, des fois, en fait, eux, ils ont pas trop le choix de temps en temps.
Obwohl, ich muss sagen, zum Beispiel, meine Interns, die haben nicht so die Wahl.
Mais on va le faire, pas parce qu'on est obligé, mais on va le faire à cause de ce qui est décrit dans le psaume 133.
Wir wollen das aber nicht tun, weil wir dazu gezwungen sind, sondern eben darum, was auch diesen Psalm 133 steht.
Si tout d'un coup Dieu ouvre le ciel pour déverser une bénédiction éternelle,
wenn auf einmal Gott den Himmel aufreißt und einen ewigen Segen ausgießt.
Je suis désolée hein, si ça vous choque, mais c'est un peu dommage de rester dans son petit coin pour faire sa petite chose à soi.
Dann möchte ich auch nicht schockieren, aber dann wäre es doch wirklich schade, wenn jeder einfach da stehen bleibt, wo er ist und etwas für sich selbst tut.
C'est un défi pour nous dans les maisons de prière aujourd'hui, mais on a besoin de le relever.
Und für uns ist es ein Challenge, dies zu machen, aber wir müssen das wirklich durchgehen.
Aussi parce qu'il y a des onctions que Dieu va libérer si on vient ensemble.
Es gibt spezielle Salbungen, die Gott ausgießt, wenn wir gemeinsam kommen.
Il y a des intercessions dans lesquelles on peut entrer que si on est ensemble.
Es gibt Fürbittezeiten, da wir wirklich nur hineingehen können, wenn wir zusammenkommen.
Il y a quand même quelque chose qui vient avec la communauté et avec le corps, c'est qu'il y a une autorité qui vient avec quand même.
Und auch mit dieser Gemeinschaft, wenn wir zusammenkommen, kommt auch eine Autorität.
Et parfois, il y a eu des moments où on a tous ceux qui sont dans l'intercession depuis un certain temps, parfois il y a eu des moments où on a eu l'impression que Dieu voulait nous emmener dans une percée.
Und all die, die schon lange Zeit in der Fürbitte sind, ihr kennt das, es gibt diese Momente, wo wir sehen, oh, jetzt will Gott uns in einen Durchbruch hineinbringen.
Et puis on essaye, on se débat un peu avec ce qui se passe, mais ça perce pas.
Und wir sind da und versuchen uns mit dem, was passiert, ein bisschen umzutun, aber dieser Durchbruch kommt irgendwie nicht.
Ceux qui conduisent la louange, vous connaissez ça aussi, vous êtes devant, vous êtes le pauvre gars ou la pauvre fille qui est là, essayez de faire quelque chose.
Und all die Worship leiten, ihr kennt das vielleicht auch, ihr seid da, leitet und versucht irgendwas zu tun.
Et à espérer que quelqu'un va faire avec vous en fait. Qui conduit la louange ici?
Und ihr hofft, dass jemand etwas mit, dass die Leute darauf eingehen und mit euch etwas tun.
Qui est-ce qui conduit la louange?
Wer leitet hier Worship?
Je vous bénis.
Ich segne euch.
Et tout d'un coup, il y a un réveil.
Und auf einmal gibt es diese Erweckung.
Et puis, alors que toi, tu es en train de te débattre tout seul pour faire quelque chose, il y a un mouvement qui se produit.
Du bist vielleicht dabei, dich abzumühen mit irgendwas, und es passiert diese gemeinsame Bewegung.
Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose.
Und auf einmal öffnet sich etwas.
Et je crois à la force vraiment d'un corps qui bouge ensemble.
Und ich glaube an die Kraft eines Leibes, der gemeinsam sich bewegt.
On a tous déjà lu ce texte de Colossiens au chapitre 1.
Kolosser Kapitel 1, Kapitel 1, diesen Text kennen wir auch.
Alors, Colossiens 1, je vais lire à partir du verset, je vais lire verset 17. Et 18. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc il est question de Jésus. Il est la tête du corps de l'Église, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.
Und ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Und ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit in allem den Vorrang habe.
Il est la tête du corps de l'Église.
Ist das Haupt des Leibes der Versammlung.
Et ça marche aussi dans nos communautés ou nos maisons de prière.
Und das gilt auch für unsere Gebetshäuser, für unsere Gemeinschaften.
C'est lui qui est la tête et il y a une attente de la tête d'avoir un corps qui va le suivre.
Ist der Kopf und der Kopf erwartet, dass der Leib ihm folgt.
Et souvent quand on lit ce texte, on est très heureux que Jésus soit la tête.
Und wenn wir diesen Text lesen, oftmals sagen wir uns, ja, sind wir so sehr froh, dass Jesus dieser Kopf ist.
On a besoin de prendre conscience que du coup, il y a un corps qui doit bouger avec la tête.
Aber wir müssen verstehen, dass es diesen Leib gibt, der mit diesem Kopf sich auch bewegen muss.
Des fois, quand même, j'ai l'impression que c'est comme si la tête va un peu comme ça par là.
Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist so, als wenn der Kopf so in eine Richtung geht.
Et on a pas un corps, on a des membres qui vont un peu là par là comme ça.
Und wir nicht wirklich einen Leib haben, der folgt, sondern verschiedene Teile des Leibes, die ein bisschen in verschiedene Richtungen gehen.
Mais il y a quelque chose qu'on a besoin, il y a un lien entre à l'intérieur du corps et il y a un lien avec la tête qu'il faut qu'on arrive à vivre davantage aussi dans la prière, dans l'intercession, dans l'adoration et dans la recherche de Dieu.
Und wir müssen erkennen, dass es da diesen Zusammenhang gibt, dass wir als ein Leib in Gottes Gegenwart kommen müssen und da etwas erleben müssen.
Et si on arrive à vivre ça, alors nos maisons de prière et nos communautés de prière, elles vont devenir des signes pour le monde qui est autour de nous.
Und wenn wir das schaffen, das zu leben, dann werden unsere Gebetshäuser und unsere Gebetsgesellschaften Zeichen werden für die Welt, die uns umgibt.
Il y a un mot grec pour signe, on a tous entendu dans le Nouveau Testament, on a lu plein de fois que quand la prédication du royaume vient, elle vient avec des signes, des miracles et des prodiges.
Es gibt ein griechisches Wort für Zeichen und wir haben alle gehört, dass wenn Gottes Gegenwart kommt, dass sie nicht nur einfach so kommt, sondern auch mit Zeichen und Wundern.
Et les signes, c'est quelque chose d'important. Souvent on insiste sur les miracles et les prodiges, mais les signes, c'est pas négligeable.
Oft fokussieren wir uns nur auf die Wunder, aber die Zeichen, die sind auch ganz wichtig.
Un signe, c'est quelque chose qui démontre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer.
Ein Zeichen zeigt uns etwas, das gerade am passieren ist.
Et le mot grec qui est utilisé pour signe dans le Nouveau Testament, c'est semeion.
Und das griechische Wort im Neuen Testament, das für Zeichen benutzt wird, ist semeion.
Alors là, c'est une petite déformation de mon ancien métier.
Und früher in meinem alten Beruf
Mais je tu vas comprendre. Mais un sémillone, en médecine, c'est la racine du mot sémiologie.
Also ich war ja früher Ärztin und die Wurzel von dem Wort Semillon ist Semiologie.
Et en médecine, c'est l'étude des symptômes.
Und in der Medizin ist das die Kunde der Symptome.
C'est ja. une des premières choses qu'on étudie en fait une fois passé le stade des matières de base, c'est l'étude des symptômes.
Und wenn ihr Medizin studiert, ist das eines der ersten Dinge, die ihr studiert, wenn ihr so die Grundsachen durchgegangen seid, das ist die Symptome.
Puis en fait, on va regarder les signes et en fonction des signes qu'on voit, on va en déduire quelle est la maladie.
Wir schauen uns dann die Zeichen an und je nachdem, was für Zeichen, was für Symptome da sind, werden wir sagen, oh, es ist diese Krankheit oder eine andere.
On en déduit qu'est-ce qui est en train de se passer.
Aus diesen Zeichen, aus diesen Symptomen sagen wir, können wir abführen, was genau
passiert im Körper. C'est le même mot qui est utilisé, semelion en grec, c'est signe ou symptôme, vous pouvez traduire par les deux, c'est pareil.
Im Griechischen ist es dieses semelion, ist das gleiche Wort für Zeichen oder Symptom.
Et je crois qu'on va le voir de plusieurs manières dans cette journée, les maisons de prière, elles sont un signe que quelque chose se passe.
Wir werden es heute in diesem Tag sehen, die Gebetshäuser sind ein Zeichen von dem, was sich
gerade
abtut.
Un symptôme qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver.
Es ist ein Symptom, dass etwas am passieren ist.
Elles sont un symptôme qu'il y a quelque chose qui a été dit dans le ciel.
Es ist ein Symptom, dass etwas im Himmel deklariert wurde.
Que c'était le temps pour le peuple de Dieu de chercher la face de Dieu d'une manière spéciale.
Dass es die Zeit ist für Gottes Volk, sein Angesicht auf eine spezielle Art und Weise zu suchen.
C'était le temps pour le peuple de Dieu d'apprendre à l'écouter ensemble.
Dass es die Zeit für sein Volk ist, gemeinsam seine Stimme zu hören.
C'était le temps pour le corps de réapprendre à bouger avec la tête.
Dass es die Zeit ist für den Leib, gemeinsam mit dem Kopf sich zu bewegen.
Et si on fait ça, alors la terre va voir, le monde va voir, les gens autour de nous vont commencer à voir que quelque chose se passe.
Und wenn wir das tun, dann wird die Welt um uns herum sehen, dass sich etwas am verändern ist, dass etwas passiert.
Alors un symptôme, quand on est malade, ça fait pas forcément plaisir.
Ein Symptom, wenn ihr krank seid, das ist nicht etwas, was uns irgendwie erfreut.
Des fois, c'est désagréable.
Manchmal ist es lästig oder tout weh.
Et c'est un peu pareil pour nous quand même. Si les maisons de prière sont un symptôme, il y a des gens à qui ça va, pour qui ça va être agréable, mais pour d'autres ça peut être assez désagréable.
Und bei den Gebetshäusern ist es dasselbe. Im Gebetshaus für manche wird es voll erquickend sein und werden da hineingehen können. Für andere ist es etwas, was mit dem sie nichts anfangen können.
Et aujourd'hui, l'idée qu'il y a des gens qui peuvent mettre du temps à part pour le gaspiller pour des heures et des heures où ils sont là. Je le dis comme ça se dit en général, à ne rien faire.
Und die Idee zu haben, dass wir einen Ort haben, wo es Leute gibt, die Stunden und Stunden und Stunden damit verbringen, ich sag's jetzt mal so, nichts zu tun.
Et à prendre leur désir pour des réalités.
Und wie man oftmals sagt, ja, die glauben ja, dass ihre Wünsche die Realität sind.
Et à rêver.
Und zu träumen.
Et au lieu, alors que tout ce temps pourrait servir à quelque chose.
Und all diese Zeit könnte doch für etwas nützlich sein.
Il y a tellement de choses à faire.
Es gibt so viele Dinge, die getan werden müssen.
Il y a tellement de gens à servir.
Es gibt so viele Menschen, denen man dienen müsste.
Ils sont un signe désagréable pour beaucoup de personnes encore maintenant.
Diese Leute sind für viele ein schlechtes Zeichen, ein Zeichen, was mit denen sie nichts anfangen können.
Mais Dieu essaie d'attirer l'attention de tout le monde, que ça nous plaise ou pas, il attire notre attention quand même.
Aber ob es uns gefällt oder nicht, Gott ist dabei, uns auf ihn zu sehen zu lassen.
Il y a un symptôme d'une parole qui a été libérée du ciel.
Es ist dieses Symptom von dem Wort, das im Himmel freigesetzt wurde.
Il y a un symptôme que Dieu veut faire quelque chose sur la terre.
Das Symptom, dass Gott etwas auf der Erde tun will.
Et les maisons de prière, elles sont vraiment un signe pour ça.
Und die Gebetshäuser sind heute wirklich ein Zeichen für das.
Elles dévoilent que quelque chose qui est encore caché est sur le point d'apparaître.
Sie decken auf, dass etwas, was noch im Verborgenen ist, gerade dabei ist, sich zu enthüllen.
Je crois qu'il y a un lien très proche entre les maisons de prière et le réveil qui approche.
Und ich glaube, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen den Gebetshäusern, die sich dabei sind, sich zu enthüllen, und die Erweckung, die am Kommen ist.
On l'a pas vu hier, mais à plein de moments de l'histoire, en fait, nous, on connaît l'histoire, on connaît. Quand on lit l'histoire des réveils,
wenn wir die Geschichte der verschiedenen Erweckungen lesen,
Souvent, en fait, on étudie que l'aboutissement.
Dann fokussieren wir uns meistens auf wo die Erweckung dann wirklich ausgebrochen ist.
Et on parle du moment où il y a plein de trucs qui se passent et où on voit les miracles, les prodiges.
Und wir reden von den Momenten, wo dann diese ganzen Wunder passieren.
Mais si on étudiait les réveils dans leur ensemble,
aber wenn wir die ganzen Erweckungen in ihrer Ganzheit studieren würden,
on verrait que avant les choses visibles,
dann würden wir sehen, dass bevor wirklich Sachen sichtbar waren,
il y a eu des symptômes que quelque chose se passait.
Es Symptome gab, dass sich etwas am Bewegen ist, dass etwas passiert.
Et systématiquement, on retrouve la prière. Beaucoup, beaucoup de prières. Beaucoup de prières, beaucoup de prières.
Und ihr könnt sehen, dass wir jedes Mal in einer Bewegung sehr, sehr viel Gebet sehen.
Vous avez peut-être entendu parler du rassemblement là, à Suzanau.
Ihr habt vielleicht von Suzanau gehört.
Est-ce que certains vous avez regardé le webstream?
Haben einige den Webstream angeschaut?
Est-ce que certains n'ont pas entendu du tout parler de cette rencontre?
Haben einige überhaupt nie von Suzanau gehört?
Là, je ne sais pas si c'est oui ou non, en fait. Ok, d'accord. Donc, il y a eu un grand rassemblement aux États-Unis.
Es
très
gab
grand.
Ein großes Treffen in den Vereinigten Staaten.
Plus de 80 000 personnes.
Über 80.000 Menschen.
Qui s'est appelé Suzanau.
Und dieses Treffen hieß Suzanau.
Ça veut dire Azusa maintenant.
Das heißt Azusa jetzt.
À cause de l'anniversaire en fait du réveil qui a eu lieu à Azusa Street il y a 110 ans.
Und das heißt so im Gedenken an diese Erweckung, die vor 110 Jahren in der Azusa Street in Los Angeles passiert ist.
Et qui a été à l'origine de tout le mouvement charismatique, en tout cas pentecôtiste du 20e siècle.
Und diese Erweckung, die damals passiert ist, hat zu der ganzen Pfingstbewegung geführt.
Et dont les charismatiques sont quand même aussi les héritiers, en fait.
Und die Charismatiker sind ja auch Erben von dieser Pfingstbewegung.
Et Azusa Street a commencé avec des gens qui avaient soif de la parole.
Und diese Erweckung in Azusa Street hat damit angefangen, dass es Leute gab, die Hunger nach Gottes Wort hatten.
Une étude biblique tous les jours.
Ein Bibelstudium jeden Tag.
Et de la prière, des gens qui prient et qui prient et qui prient.
Und Gebet, Leute, die gebetet und gebetet und gebetet haben.
Je crois que ça a duré 3 ou 4 ans, de nouveau, l'adoration et de la prière continuent.
Ich glaube, wir haben 3-4 Jahre lang immer während des Gebet und Anbetung gehabt.
Ça a commencé dans une petite maison.
Es hat in einem ganz kleinen Haus angefangen.
Et un jour, ils se sont rendus compte que s'ils avaient besoin de changer de lieu, parce que sinon ça allait s'effondrer.
Und sie haben gemerkt irgendwann mal, ja, wir müssen in einen anderen Ort gehen, weil dieses Haus wird sonst einstürzen.
Ils ont déménagé dans un lieu plus grand,
qui dann sind sie umgezogen in ein größeres Haus.
Mais il y a quelque chose qui s'est passé, il y avait des signes de ce réveil qui venait.
Aber etwas ist damals passiert. Es gab Zeichen, dass diese Erweckung kommen wird.
Et les maisons de prière, elles sont un signe qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de mettre dans les cœurs.
Und die Gebetshäuser heute sind ein Zeichen, dass Gott dabei ist, etwas in die Herzen hineinzubringen.
Je ne crois pas qu'on peut susciter nous-mêmes la soif de Dieu en nous.
Ich glaube nicht, dass wir selber unseren Hunger zu Gott selber wecken können.
C'est quand même la parole, elle dit que on aime Dieu parce qu'il nous a aimé le premier.
Das Wort sagt, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat.
Elle dit qu'on est sauvé parce qu'il est venu nous chercher.
Das Wort sagt, er hat uns gerettet, er ist zu uns gekommen, hat uns geholt.
Et nous, on a besoin d'apprendre à répondre, on peut pas rester passif. C'est pas un plaidoyer pour la passivité, hein, ce que je dis.
Und wir müssen lernen, nicht passiv zu bleiben, sondern auf das, was Gott getan hat, zu antworten.
On a besoin de répondre, on a besoin de pas laisser notre chair parler, on a besoin de travailler à aller avec ce que Dieu nous dit.
Wir müssen lernen, nicht unseren Körper einfach reden zu lassen, sondern mit dem, was Gott am Tun ist, da hineinzugehen und mitzugehen.
Mais la soif de Dieu qui vient, elle est une grâce en fait.
Aber der Hunger Gottes, der auf uns kommt, das ist eine Gnade Gottes.
Elle est une grâce qui est déversée dans notre vie et qui fait qu'on a envie de plus que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant.
Es ist eine Gnade Gottes, die in unserem Leben ausgegossen ist und die macht, dass wir mehr wollen, als im Moment am Erleben sind.
Et elle est un signe de réveil.
Und das ist ein Zeichen der Erweckung.
Le réveil, c'est aussi ce moment où on est prêt à donner plus à Dieu que ce qu'on lui a donné jusqu'à maintenant.
Und die Erweckung ist auch ein Moment, wo wir bereit sind, Gott mehr zu geben, als wir ihm bisher gegeben haben.
Où tout d'un coup, on commence à être prêt à renoncer à des choses auxquelles on n'était pas prêt à renoncer.
Auf einmal sind wir bereit, auf Sachen zu verzichten, auf die wir vorher nicht verzichten konnten.
C'est comme si la dimension de notre sacrifice augmente.
So wie wenn die Dimension unseres Opfers auf einmal größer würde.
Comme si la dimension de l'autel qu'on bâtit pour Dieu augmente.
Wie wenn diese Dimension des Opferaltars, die wir für Gott bauen, größer wird.
Et s'il y a plus d'offrandes?
Und wenn es mehr Opfer gibt?
C'est juste naturel. S'il y a plus de bois, il y a plus de feu.
C'est ganz logisch. Wenn mehr Holz da ist, dann gibt's auch mehr Feuer.
Et quand il y a plus d'offrandes, il y a un feu qui brûle davantage.
Und wenn es mehr Opfer gibt, dann ist einfach auch dieses Feuer größer.
Donc les maisons de prière, elles sont vraiment un signe de ce réveil qui vient.
Also Gebetshäuser sind wirklich ein Zeichen dieser Erweckung, die kommt.
Elle dévoile qu'il y a quelque chose qui est encore caché pour l'instant. C'est pas évident le réveil, mais c'est encore caché, mais ça vient.
Sie decken etwas auf, was noch verdeckt ist, aber es kommt.
Et puis les maisons de prière, c'est quand même aussi un lieu où Dieu nous parle et nous parle de plus en plus du fait d'être à son écoute, de l'écouter, qu'il a des choses à dire, qu'il a des choses à nous montrer, qu'il est notre conseiller.
Und Gebetshäuser sind auch dieser Ort, wo Gott zu uns spricht und wo wir immer mehr merken, dass Gott Gott uns Weisheit gibt.
Il est notre sagesse.
Er ist unsere Weisheit.
Et la maison de prière, c'est un endroit idéal pour chercher, pour écouter Dieu et pour recevoir ce qu'il a à nous dire.
Und das Gebetshaus ist der ideale Ort, wo wir das bekommen können von Gott, was er uns sagen will.
Et les maisons de prière, elles sont aussi un symptôme d'un peuple qui réalise qu'il a besoin de Dieu pour changer ce qui doit être changé.
Und ein Gebetshaus ist auch ein Symptom von diesem Volk, das merkt, ich muss etwas ändern. Und ich brauche Gott dazu.
Du coup, elles sont un signe désagréable pour tout ce qui est humaniste.
Das heißt, Gebetshäuser sind ein Zeichen, die stört, die humanistisch sind.
Les maisons de prière, ça va complètement contre les restes d'humanisme qu'on porte en nous, qui nous font penser qu'on peut faire les choses par nous-mêmes.
Gebetshäuser gehen total gegen diesen Rest von Humanismus, den wir noch in uns haben, der besagt, wir können Dinge auch aus unserer eigenen Kraft tun.
Qu'on va trouver en nous les ressources et la créativité nécessaires pour tout changer.
Wir werden in uns die Ressourcen finden und die Kreativität, um alles zu ändern.
Ich glaube, dass Gott eine wahre Sagesse in uns gesetzt hat. Er hat die Kreativität in uns gesetzt.
Und ich glaube auch, dass Gott Kreativität in uns gesetzt hat.
Mais si on parle de réforme ou de réformation, il faut que cette créativité, cette sagesse, elle explose.
Aber wenn wir von einer Reform sprechen, dann muss diese Kreativität explodieren.
Ich glaube, dass es eine der Dinge ist, die Gott ist en train de faire. Au travers de plusieurs choses, mais notamment au travers des maisons de prière.
Und ich glaube, das ist eine der Dinge, die Gott gerade am tun ist, nicht nur, aber auch durch die Gebetshäuser.
À cause de cet appel à l'écouter et à l'écouter ensemble.
Wegen diesem Ruf, ihn zu hören und auf ihn zu hören und gemeinsam auf ihn zu hören.
À trouver des stratégies ensemble.
Gemeinsam Strategien von ihm zu erhalten.
À trouver des nouveaux modèles ensemble.
Gemeinsam neue Modelle, neue Arten Sachen durchzuführen,
zu finden. À trouver une empreinte du ciel ensemble pour les domaines dans lesquels on est actif.
Gemeinsam für die Bereiche, wo wir aktiv sind, seine Strategien zu finden.
Donc nos maisons de prière, elles sont vraiment, pour moi, elles sont vraiment un signe de quelque chose qui est proche, qui est caché, mais qui est peut-être plus proche que ce qu'on croit.
Also Gebetshäuser sind für mich wirklich Zeichen von etwas, was sehr nahe ist, was noch ein bisschen verdeckt ist, aber was eigentlich näher ist, als wir es glauben.
Et il y a différentes choses dont Dieu nous parle dans les maisons de prière qui vont nous aider à être les signes qu'on est appelé à être.
Und es gibt verschiedene Dinge in Gebetshäusern, von denen wir jetzt sprechen werden, die uns zeigen, dass wir diese Zeichen sind, die wir sein sollen für Gott auch.
Des choses qui révèlent un peu le rôle prophétique des maisons de prière.
Dinge, die auch die prophetische Dimension von Gebetshäusern aufdecken.
Donc j'ai parlé de la créativité, de l'innovation, des stratégies.
Kreativität, Erfindergeist, Strategien.
Trouver la pensée de Christ.
Christus, sein Geist, seinen Gedanken zu finden.
Mais les maisons de prière, c'est aussi un endroit où on apprend à mettre en relation l'actualité qu'on voit.
Und wir lernen aber auch in Gebetshäusern die Aktualität, die wir sehen.
Et de lire cette actualité avec les yeux de Dieu.
Mit Gottes Augen zu lesen.
Il s'est passé beaucoup de choses cette année.
Dieses Jahr sind viele Dinge passiert.
Ça a été une année vraiment, ça nous a secoué quand même.
C'est un Jahr, das uns alle doch erschüttert hat.
La pause, déjà, c'est déjà la pause. Alors faisons la pause et puis faisons la pause maintenant.
Ok, wir machen eine kleine Pause, 10 Minuten.
C'est le début de l'introduction.
Aber das war eigentlich nur der Anfang. Des Anfangs.